Und würdest du es, ich sag jetzt mal, nachdem du jetzt auch schon damit gestartet hast, wieder tun? Oder was sind so für dich die größten Herausforderungen jetzt auf diesem Weg in diese Karriere?
Also grundsätzlich zur ersten Frage, ja, ich würde es wieder tun. Und die größte Herausforderung tatsächlich aktuell ist einfach, dass ich sag mal reinkommen. Man hat natürlich diverse Anbieter, die man irgendwie nehmen kann für Ausbildung, Weiterbildung, da erstmal durch den Dschungel durchzukommen. Was nimmt man da jetzt? Welchen Weg geht man irgendwie? Und dann weitergeguckt irgendwie, wie fange ich denn überhaupt an?
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Heute aus meinem ganz professionellen Studio, dazu erzähle ich aber gleich noch was. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir sind heute nicht allein, sondern wir sind zu dritt und zwar mit dem lieben Christopher Linke. Hi Christopher.
Hi zusammen.
Wir freuen uns ganz, ganz toll, dass du da bist, weil wir uns heute seit einiger Zeit mal wieder einer Kategorie widmen, die ich ganz besonders schön finde, und zwar ich habe gegründet. Das heißt, wir haben heute mit Christopher jemanden in unserer, wirklich in unserer Mitte tatsächlich, wenn ich mir jetzt mal so unser Video hier anschaue, der den Sprung ins Sachverständigenwesen gewagt hat aus einer ganz anderen Vorgeschichte. Das macht es ja gerade so spannend. Und wir wollen uns heute einfach mal deiner Geschichte widmen, wie du dahin gekommen bist, ob du es nochmal machen würdest und wenn ja, warum? Und wenn nein, ist egal. Und ja, wir freuen uns ganz, ganz doll, dass du dir heute an diesem Pfingstmontag die Zeit für uns genommen hast. Und deswegen möchte ich auch kurz nochmal einen kleinen Disclaimer hinterher schieben. Thema Pfingstmontag. Ich habe gedacht, das ist eine gute Idee. Ich kann mich doch einfach hier in meine, Achtung, Klugscheißer-Moment, in mein ausbaufähiges Dachgeschoss setzen. In unserem Haus. Ja, war keine gute Idee tatsächlich. Also dadurch, dass ich jetzt auf dem Dorf lebe, habt ihr im Hintergrund höchstwahrscheinlich dann ein wenig Farmville. Also es gibt Vögel, es gibt Hunde. Ich habe mir eingebildet, man hört die nicht, man hört sie doch. Könnte an der fehlenden Dämmung hier oben liegen. Ich habe es aber trotzdem warm. Also falls ihr euch, das habt ihr beide auch noch nicht gemacht, Sorgen um meine Gesundheit gemacht hat oder irgendwie. Egal.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Ich versuche das hier so knapp wie möglich zu halten, aber wenn es im Hintergrund heute mal ein bisschen animalischer wird, dann seht's mir bitte. Also dann, ja, Christopher, wir fangen ja immer mit diesem Wochenhighlight an. Ja, also dass wir eigentlich frage ich immer Patrick und ich würde ja sagen, das ist heute gar nicht so wichtig. Ich freue mich natürlich trotzdem, wenn du eine schöne Woche hattest, Patrick, das freut mich ganz sehr. Aber Christopher, was war denn so dein Highlight vergangene Woche?
Ja, gute Frage. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich glaube, mein Highlight der Woche war, dass ich mit mehreren Kunden tatsächlich im Kontakt war für neue Aufträge. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich bin noch, sage ich mal, sehr am Anfang. Und da freut man sich noch über jeden Auftrag, der irgendwie reinkommt und da ins Gespräch zu gehen mit den Kunden.
Ich glaube, man freut sich auch noch nach ganz vielen Jahren über den Auftrag.
Können wir dann in ein, aber zwei Jahren noch mal ein Gespräch machen?
Ach, das juckt mich alles gar nicht mehr. Das kommt von allein. Nein, wir freuen uns natürlich ganz, ganz sehr. Aber du hast recht, ich habe einen wesentlichen Punkt eigentlich ein wenig abgekürzt. Und das holen wir jetzt mal nach. Stell dich doch einfach gerne mal kurz vor.
Ja, genau. Ich bin Christopher Linke. Ich bin 35 Jahre alt, bin verheiratet, eine Tochter. Und sitze in Wiesbaden und ich bin eigentlich angefangen mit Immobilien, ganz andere Schiene. Also ich komme aus der Ingenieursrichtung, angestellt im Konzern, jetzt mittlerweile fast seit 17 Jahren und komme aus der Immobilienbranche dahergehend, dass meine Frau und ich angefangen haben, in Immobilien zu investieren für unsere Altersvorsorge. Einfach und haben da so ein bisschen unsere Leidenschaft entdeckt. Und ich habe einfach am Anfang, habe ich ja die Weiterbildung gemacht zum Immobilienbewerter und aus Interesse eigentlich, um mich da weiterzubilden. Und das hat sich dann irgendwie alles so weiterentwickelt, dass ich letztes Jahr meinen Job gekündigt habe und jetzt quasi voll als Sachverständiger durchstarten möchte. Und da, ja, starte ich jetzt quasi voll rein zum 1. Juli und werde mich da selbstständig machen.
Großartig. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du in das Thema Immobilieninvestment eingeschaut hast, dann gäbe es ja so viele Berufe in dieser Branche, für die man sich entscheiden könnte. Warum ausgerechnet das Sachverständigenwesen?
gute Frage. Ich glaube, also ich bin jetzt nicht der Maklertyp oder so zum Beispiel oder Banker. Ich konnte immer gut mit Zahlen, kann gut rechnen und da ist irgendwie das Sachverständigenwesen eher was mir liegt, als irgendwie was anderes. Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, hat sich auch entwickelt. Das ist, ich habe da zuerst eine Ausbildung gemacht, Weiterbildung gemacht und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, dass ich da quasi mehr gemacht habe. Ich fand das interessant, das zu tun und so kam das irgendwie.
Und würdest du es, ich sag jetzt mal, nachdem du jetzt auch schon damit gestartet hast, wieder tun? Oder was sind so die für dich die größten Herausforderungen jetzt auf diesem Weg in diese Karriere?
Also grundsätzlich zur ersten Frage, ja, ich würde es wieder tun. und die größte Herausforderung tatsächlich aktuell ist einfach, dass, ich sag mal, reinkommen. Man hat natürlich diverse Anbieter, die man irgendwie nehmen kann für Ausbildung, Weiterbildung, da erstmal durch den Dschungel durchzukommen. Was nimmt man da jetzt? Welchen Weg geht man irgendwie? Und dann weitergeguckt irgendwie, wie fange ich denn überhaupt an? Also dieser Start an sich, den finde ich recht schwierig, weil man hat immer so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem eigentlich als Sachverständiger. Man hat noch keine Erfahrung, man muss irgendwo anfangen, aber die, ich sag mal, größeren Aufträge kriegt man eigentlich nur mit Erfahrung, weil man dann entweder zertifiziert ist oder öffentlich bestellt. Und das ist so dieses, wie komme ich da überhaupt rein? Wie sammle ich denn meine Erfahrung zu Anfang? Finde ich super, super schwierig. Und jetzt habe ich natürlich mit euch quasi so ein bisschen meinen Vorteil, dass ich da so ein bisschen mit reingekommen bin. Und aber trotzdem, also ich glaube, das stellt sich vielen Sachverständigen, die irgendwie anfangen, wie komme ich denn überhaupt an Aufträge? Und ne, ich meine, Anne, wir hatten auch schon mal früher gesprochen, ich möchte ja nicht jeden Auftrag gleich am Anfang ablehnen, weil ich mir das noch nicht zutraue, sondern ich möchte ja den Kunden irgendwie seinem Auftrag gerecht werden und möchte das auch abarbeiten, weil wenn ich immer wieder diese Ablehnungsmentalität habe, dann kommt der Kunde vielleicht nicht mehr wieder.
Das ist tatsächlich leider wirklich so. Ne? Also deswegen war es uns ja ganz wichtig, dass wir mit Cäsar, also du bist ja auch ein Cäsar-Mitglied, von uns irgendwas geschaffen haben, das einerseits fachlichen Background bietet und einfach jemanden fast 24/7 Zugänglichkeit zu Kolleginnen und Kollegen bietet, um Fragen stellen zu können. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, auch diesen starken Rücken hat, zu sagen, man fängt ja doch mal Gemeinschaftsaufträge an. Weil, dazu kommen wir ja vielleicht auch später nochmal im Gespräch, du hast ja gleich mit deinem ersten Auftrag einen richtigen Brecher mitgenommen, dazu erzählen wir nachher noch was. Und so ist es umso wichtiger, wenn ich mir selber das noch nicht zutraue oder ich darf es schlichtweg einfach noch nicht machen, weil ich die Zertifizierung nicht habe oder ich komme mit meiner Zertifizierung an Grenzen, jemanden mit ins Boot holen zu können, der es mit mir gemeinsam macht. Ja, weil dann kann ich dem Kunden natürlich die Sicherheit suggerieren, ich nehme es an, ich nehme mehr Unterstützung, ich lasse mich begleiten, nehme natürlich auch den Umsatz mit, ja, auch wenn ich dann mit meinem Kollegen dann meistens eine sehr faire Lösung finde und zu guter Letzt lerne ich halt auch noch was mit dabei. Ja?
Absolut, ja.
Ich finde, was am Anfang schwer ist, tatsächlich, meiner Meinung nach, ist die Selektion der Aufträge, ja, dass man ja noch nicht so die Erfahrung hat, was ist das jetzt wirklich für ein Aufwand, was ist das jetzt wirklich, was steckt da wirklich dahinter? Also Fakt ist, dass, wenn ich so zurückdenke, auch was wir hier auch im Büro für Themen teilweise hatten, dann liegt immer so ein bisschen der Teufel im Detail, ne? Also, dass du manchmal denkst, ja, ist doch nur eine Eigentumswohnung. Und dann kommt plötzlich, weiß ich nicht, ist die Erhaltungsrücklage zu gering? Es gibt irgendwelche Sonderumlagen, die beschlossen werden oder, keine Ahnung, solche Dinge halt, bis hin zu einem gemeinschaftlich genutzten Pool oder was weiß ich nicht. So, und das am Anfang zu strukturieren und auch, und das ist, glaube ich, das, also das kann ich ja bis heute noch nicht so gut, aber auch mal zu sagen, nein, machen wir nicht. Ja, also das, und zwar bewusst zu sagen, nein, machen wir nicht. Ne? Ich habe jetzt gerade einen Auftrag, Da geht es darum, dass da Vertragsverhandlungen sind. Es geht um eine Gewerbeimmobilie und da ist ein langfristiger Mietvertrag drauf, aber der Mietvertrag ist den Parteien noch nicht bekannt, also der einen Partei nicht bekannt. Und jetzt fragte die mich, ob ich das Gutachten auch schon erstellen könnte, wenn mir die Details über den Mietvertrag nicht bekannt sind. Ich gesagt, also wo ich wahrscheinlich früher gesagt hätte, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin oder so. Wo ich heute gesagt habe, nein, besorgt den Mietvertrag und meldet euch wieder. Ja. Und das sind halt so Dinge, wo es, glaube ich, am Anfang total schwierig ist zu selektieren, ist es ein Auftrag, da habe ich Bock drauf und den will ich, also den kann ich auch, ne? Das ist ja dann ganz einfach. Oder da gibt es ja noch die anderen beiden Möglichkeiten. Ich habe keinen Bock drauf, ich könnte es aber machen, dann auch wirklich Nein zu sagen. Oder ich habe Bock drauf, ich kann ihn aber nicht und ich suche mir da Hilfe. Ja? Mhm. Das ist ja das, was ich immer so schön finde tatsächlich. Man findet ja auch immer eigentlich in der Branche ja, eine Kollegin, eine Kollegen, die dann bereit sind, da irgendwie mitzumachen.
Ich stehe jetzt zum Beispiel gerade an dem Punkt, wo ich auch genau diese Wahl treffen muss. Also wie gesagt, ich hatte letzte Woche Gespräche mit Kunden, aber ich stehe jetzt gerade vor der Entscheidung, Restnutzungsdauergutachten, möchte ich das eigentlich machen oder nicht? Genau, Patrick, ich weiß, du hattest da schon häufiger mal was zu gesagt im Podcast auch.
Aber, da muss ich übrigens, entschuldige bitte.
Ja, nee, sag ruhig.
Da muss ich einen kleinen Schwanker ziehen. Ich war ja auf dem Deutschen Immobilientag jetzt vergangene Woche und da gab es am Freitag einen Vortrag zu Restnutzungsdauergutachten. Und es war total interessant, das muss man ja jetzt wirklich mal sagen. Die Sachverständigen sind ja beim IVD etwas unterrepräsentiert. Also vornehmlich ist der IVD ja wirklich ein Verband für Makler und für Hausverwalter. Aber Freunde, bei dem Vortrag über Restnutzungsdauergutachten, die kamen aus allen Löchern. Und es waren halt wirklich auch keine Sachverständigen vornehmlich. Das waren Investoren. Makler, die dieses Thema einfach so brisant momentan auf dem Tisch haben. Also ich glaube, da kommen wir halt gar nicht mehr drum. Der Vortrag war sehr gut, aber ja, das wollte ich nur noch mal dazu beitragen.
Das ist zum Beispiel so ein klassischer Punkt, ja, wo man Nein sagen kann, finde ich.
Ja, und das ist auch, also es gibt sehr viele Anbieter, ich kann nicht bewerten, ob die gut oder schlecht sind, aber die sich halt darauf professionalisiert haben. Und da ist halt die Frage, ob man mit seinem, wie man aufgestellt ist, und gerade zu Anfang ist man noch nicht so professionell aufgestellt, sage ich mal, ob man das überhaupt matchen kann, was da angeboten wird, mit Geld-Zurück-Garantie. Das möchte ich als Anfänger, ehrlich gesagt, zum Beispiel nicht anbieten, weil da ist mir das Risiko zu hoch, weil ich nicht weiß, was kommt da auf mich zu.
Aber
auch
ich finde,
in der Wirtschaftlichkeit.
Genau, ich finde, ja, da, das ist ein ganz cooler Punkt. Wir können da ja vielleicht, wenn das für euch okay ist, mal ganz kurz abknicken an der Stelle zu diesem Thema. Denn in den letzten Wochen hat sich immer mehr herausgestellt, dass die Finanzverwaltungen einen ganz coolen Move machen. Den finde ich wirklich, ich feiere das wirklich, dass die echt so klug sind, ja. Und zwar, es ist ja so, dass ihr vielleicht auch schon wahrgenommen habt, auch ihr da draußen, dass es jetzt neben den Nutzungsdauergutachten auch noch Gutachten zur Kaufpreisaufteilung gibt. So. Und die Finanzverwaltungen sind jetzt dazu übergegangen, zu sagen, also, Nutzungsdauergutachten, alles schön gut. Und dann kriegst du Post zurück und dann steht da drin, weisen Sie nach, also es bleibt offen, ne? Also der Sachverständige soll dann nachweisen, dass mit dieser geringeren Restnutzungsdauer auch ein fairer Verkehrswert zustande kommt. Also hast du da schon mal erstmal die nächste Nacharbeit und dann kommt auch noch der Punkt, wenn dann deine Kunden sagen, ja, jetzt machen wir noch ein Gutachten zur Kaufpreisaufteilung, dann geht die Finanzverwaltung hin und sagt, ja, Momentchen mal, aber du hast doch gerade hier irgendwie mir, weiß nicht, 15 Jahre Restnutzungsdauer nachgewiesen, dann musst du jetzt auch auf Basis dessen deine Kaufpreisaufteilung vornehmen. So, und das sind so Dinge, die sind miteinander verquickt. Und dann hast du, stellen wir mal vor, du hast so ein Ding dann für 790 Euro vertickert, hast eh schon kaum Marge dran und dann kommt noch so ein Rattenschwanz dahinter und das ist genau der Punkt, wo ich sage, lieber einmal zu viel Nein sagen, als einmal zu viel hier schreien. Ne?
Also der Referent auf dem DIT sagte tatsächlich auch, er bietet seine Restnutzungsdauergutachten nicht unter 3000 Euro an,
ja,
netto.
Ja, korrekt.
Und das hat Gründe, ne? Und da sagte er auch, selbst und da kannst du natürlich aber nicht in Konkurrenz mit denjenigen treten, die es halt für einen ganz schmalen Taler machen.
Muss man ja auch nicht, finde ich.
Genau, und das ist aber die Schwierigkeit als Anfang. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Auftrag am Anfang. Und dann aber auch wirklich da reinzugehen und zu sagen, nein, ich möchte es trotzdem nicht, ist natürlich super, super schwierig.
Wir sagen ja immer, dass man in der Ausbildung dieses typische Einfamilienhäuschen auf, weiß ich nicht, 400 Quadratmetern Grundstück bewertet, das vielleicht noch ein, zwei Modernisierungspünktchen hat und jetzt berechne mal. Wir wissen aber alle, dass es nicht die Realität ist. Also es kommt auch mal vor und ich freue mich auch ehrlich gesagt immer total, wenn ich, weiß ich nicht, die Wertindikation beauftragt habe und ich fahre zum Kunden und finde wirklich so dieses Einfamilienhäuschen auf 400 Quadratmetern Grundstück vor, wo ich sage, oh Mensch, das wird entspannt. Aber das ist, wie gesagt, nicht die Regel. Wie nimmst du das wahr? Also hast du auch das Gefühl, du kommst aus der Ausbildung und fällst jetzt in die Realität?
Ja, absolut. Und ich finde, selbst bei den Einfamilienhäuschen, die 400 Quadratmeter Grundstücksfläche haben, hast du so Besonderheiten, wo du auf einmal denkst, so Mist, ist doch nicht das Standardding. Und dann stehst du doch auf einmal da. Also das kriegt man alles hin, wie gesagt, wenn man Leute an der Hand hat und mit denen man auch mal drüber diskutieren kann, sprechen kann. Das ist kein Thema, aber trotzdem, wenn du komplett, sage ich mal, alleine bist am Anfang, dann stehst du auch bei einem Standard-Einfamilienhäuschen irgendwie potenziell am Anfang und sagst, wie bewerte ich denn das jetzt irgendwie? Garage nebendran mit Wohnraum oder sonst irgendwas.
Wie gehe ich das an? Dann kommt auch immer noch dazu, also wenn du dich dann für den Auftrag entschieden hast, wirklich das Ding auch so durchzuziehen, wie du es als Sachverständiger tun musst. Ne? Also ich erinnere immer wieder an die Gutachten zum Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes, wo du dann deinem Kunden nachher sagen musst, lieber Kunde, du hast jetzt 4.000 Euro ausgegeben, aber ich bin leider auf den gleichen Wert wie das Finanzamt gekommen. Ne? Und das sind so Punkte, wo wirklich dann, glaube ich, die größten Fehler auch entstehen, ja, wo man, und die man sich dann im Vorfeld natürlich klar machen muss, wenn ich jetzt mit dem Kunden jetzt darauf einsteige und seinen Wunsch umsetze, da noch was runterzudrücken, dann wird es halt unsauber, ne, weil ich dann anfange, irgendwie was, irgendwie so Moves zu machen, die nicht so ganz okay sind. Und dann fängt natürlich auch, ich sag mal, das Finanzamt zu diskutieren an, anschließend sagt, Herr Linke, wie kommen Sie denn da drauf, da, weiß ich nicht, so viel an, weiß ich nicht, Instandhaltungsstau abzuziehen oder sowas. Ne? Und das ist sowas, dass diese Auftragsfindung am Anfang, glaube ich, da hast du vollkommen recht, das ist halt überhaupt nicht einfach. Ja, du musst überlegen, was abschätzen, was kommt da hin. Und das ist das, was ich gerade sagte, am Anfang hast du da noch keine Referenzen.
Und Patrick, was würdest du, Entschuldigung.
Das ist so ein bisschen der Haken an der Sache. Man denkt, man kommt in einen Beruf rein, wo Bedarf, extrem viel Bedarf vorhanden ist für neue Leute, für junge Leute vielleicht auch. Und dann steht man da und sagt, wie komme ich denn jetzt an die Aufträge? Ich dachte, die kommen irgendwie alle zu mir, aber so ist es ja leider nicht in der Realität.
Dann zwei Fragen. Die erste, Patrick, an dich. Was würdest du sagen, wie viele Jahre hast du gebraucht, bis du dieses gewisse Selbstbewusstsein entwickelt hast, zu sagen, mich schockt auch so eine Wertindikation mit, ja, weiß ich nicht, irgendeiner besonderen Halt nicht mehr?
Das weiß ich nicht. Die Phase dauert noch an.
Ah, okay. Aber das ist ja vielleicht sehr tröstlich, weil ich das da draußen zu hören und denken, in 5 Jahren habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Also das ist schon so, dass ich das merke, dass es mir manchmal einfacher fällt zu sagen, ja, sorry, dann halt nicht. Also gerade wenn Kunden anfangen rumzueiern und ums Geld zu feilschen oder sowas, ne? Oder auch, wir hatten ja vor einiger Zeit mal eine Anfrage, ein etwas größeres Nutzungsdauergutachten für ein größeres Immobilienportfolio zu machen. Das war locker eine 5-stellige Summe. Aber die wollten im Prinzip Preise durchsetzen, wo ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Dann geht da zu anderen Anbietern, das ist mir egal. Aber das mache ich für dieses Geld nicht so. Und ich habe in letzter Zeit auch wirklich viel dazugelernt, muss man sagen, immer noch. Es ist ja beispielsweise so, dass ich immer schon gesagt habe zu den Kunden, wenn ihr in Scheidungssituationen seid, ja, oder in Erbsituationen, dann kommt nicht allein zu mir, sondern wir versuchen immer, den Sachverständigenvertrag immer mit allen Beteiligten zu machen, damit es kein Parteivortrag wird, das Gutachten halt, ne? Und das muss man halt auch wirklich manchmal aushalten, den Kunden zu sagen, reden Sie erstmal mit Ihrem werden wollenden Ex-Mann oder mit Ihrer Schwester oder was weiß ich was und dann machen Sie es zusammen, machen Sie es gemeinsam, so. Und dann melden die sich vielleicht auch gar nicht mehr, weil man sagt, ich will ihnen einfach das Geld ersparen. Ne? Bis dann irgendwann, wirklich teilweise Jahre später, man bei dem Kunden sitzt und sagt, ja, übrigens, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, Herr oder Frau sowieso hat Sie damals empfohlen oder hat Sie mir empfohlen. Also, glaube ich, war nie Kunde. Nee, das ist gar nicht dazu gekommen, aber Sie hatten Sie so gut beraten. Und das sind Dinge, wo ich merke, das zahlt sich dann halt immer wieder Jahre später aus, wenn man nicht versucht, das schnelle Geld zu machen, sondern nachhaltig auch zu beraten. Das ist mir schon in der Bankausbildung mit auf den Weg gekommen. Ich war ja bei der Beraterbank, deshalb ist sie ja auch weitergegangen, weil sie mehr beraten als verkauft hat. Aber mein Gott.
Das kann ich aber tatsächlich wirklich nur bestätigen, weil den Tipp habe ich mir sehr von dir mitgenommen, hatte auch schon Erfolg. Also zu mir kam ja ein Kunde mit dem Wunsch eines Restnutzungsdauergutachtens, das wir dann abgelehnt haben, weil es einfach sich nicht gelohnt hätte. Und der Kunde kam aber ein halbes Jahr später mit einem anderen Auftrag dann zu mir, weil er sich so gut beraten gefühlt hat. Also das funktioniert. Christopher, Frage an dich. Du sagtest, es ist nicht ganz so einfach, an Aufträge zu kommen. Das stimmt tatsächlich. Ich finde, wenn man einmal den Fuß in der Tür hat, dann geht's. Aber erstmal in dieses Tun zu kommen. Ja, das ist herausfordernd. Was hat dir geholfen?
Was mir geholfen hat, ist, glaube ich, so das Thema, du gehst ja irgendwann raus in die Welt und sprichst mit Leuten und sagst, was du tust oder was du vorhast. Und so ist ja zum Beispiel auch der erste Auftrag gekommen über Steuerberater, dem ich auch erzählt habe, was ich natürlich vorhabe, was ich machen möchte in Zukunft. Und der kam dann irgendwann zurück und hat gesagt, hier, ich hätte einen Auftrag für dich, du kannst dich mal bei dem und dem melden. Und so ist es gekommen. Also ich glaube, das ist einfach viel, dass man darüber redet, was macht man, was tut man. Und so kommt man mit Leuten teilweise ja auch ins Gespräch, wo du das vorher gar nicht gedacht hättest, dass die irgendwie mit Immobilien zu tun haben oder was zu bewerten hätten oder so. Und das ist einfach so ein bisschen der Trick vielleicht dabei auch. Also das braucht auch Zeit, keine Frage, weil nicht jeder, mit dem man spricht, der hat natürlich irgendwie was zu bewerten. Aber grundsätzlich ist es so, man spricht darüber und das kommt dann irgendwie zu einem zurück. Ne? Also ähnlich wie du, Patrick, gesagt hast, man berät Leute, das kommt nicht direkt zurück, aber irgendwann, wenn du professionell rüberkommst, dann halt schon.
Was ich auch sagen muss, wie gesagt, ich lerne auch immer noch dazu und das sind manchmal Dinge, die mich so ein bisschen schockieren, die mich wirklich seit Jahrzehnten, muss man jetzt sagen, begleiten und wo ich festgestellt habe, du hast einfach ständig daneben gelegen. Ne, ich habe jetzt einen spezial gelagerten Sonderfall, würde Justus Jonas jetzt sagen. Und zwar ist es so, ich habe sehr, sehr häufig Menschen geraten, wenn sie kamen und ein Gutachten zum Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes wollten, dass sie erstmal die Schätzung vom Finanzamt abwarten und gucken, ob das Gutachten höher liegt oder niedriger liegt oder ne, ob der Wert oder also der gemeine Wert, der da vom Finanzamt festgesetzt wurde, ob das passt. So, ne? Ich habe das immer argumentiert, wo ich gesagt habe, naja, geben Sie halt was an und das Finanzamt rechnet sowieso und wenn Sie Glück haben, liegt es vielleicht Finanzamt sogar drunter und dann müssen sie weniger zahlen, als sie erwarten. So. Und jetzt habe ich aber vergangene Woche gelernt, dass wenn man sich gegen den niedrigeren gemeinen Wert quasi wehren will mit so einem Gutachten über 198 Bewertungsgesetz, dass der Antrag der Vollziehung und damit auch tatsächlich die Aussetzung des Verfahrens erst dann beginnt und damit auch ich glaube sogar die Verzinsung dann endet, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn das Gutachten vorliegt. Ja, das heißt, dass es also natürlich nehme ich mir die Chance, dass das Finanzamt den Wert niedriger ansetzt, als von mir erwartet. Aber am Ende des Tages, wenn ich dann dieses Verfahren machen muss, es dauert dann, bis man legt einen Einspruch ein und dann fürs Finanzamt zählt quasi erst der Zeitpunkt, ab dem das Gutachten vorliegt. Und das kostet den Kunden auch Geld, wenn ich dann 6 bis 8 oder 12 Wochen brauche, um das Gutachten vorzulegen, laufen in der Zeit quasi Säumniszuschläge, Zinsen, was weiß denn ich, keine Ahnung. Also laufen die Kosten weiter. Und da sagte mein Steuerberater, deshalb rät er immer seinen Kunden direkt mit der Erbschaftssteuererklärung zum Beispiel, ja, immer schon ein Gutachten einzureichen. Das habe ich nie verstanden gehabt. Und diese Woche hat es bei mir Klick gemacht. Ja? Und das, wie gesagt, habe ich jahrelang habe ich gesagt, ja, Sie sind ja Laie, tragen Sie was ein, gucken Sie, was bei rumkommt und dann entscheiden Sie. Ja. Also, das ist ein Prozess, der hält auch noch an und den ich total wichtig finde, immer wieder auch zu überprüfen, ob das, was man da so den Kunden erzählt, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ne? Und von daher, glaube ich, ist das eigentlich der Vorteil, den du jetzt auch, Christopher, in der Situation noch hast. Du kannst halt viel Try and Error machen und du hast noch nicht so diese festgefahrenen Bahnen, in denen du den berätst, sondern du probierst ja aus, letzten Endes, was bei den Kunden auch gut ankommt oder beim Steuerberater oder wie auch immer. Ne?
Ja, absolut.
Ist dir denn dieses ganze Unternehmensgründungsthema leicht gefallen oder sagst du, das war auch nochmal eine Herausforderung?
Ja, dadurch, dass ich und meine Frau schon mal gegründet haben, ist es mir leicht hergefallen, sage ich mal. Grundsätzlich, klar, muss man auch gucken, wie man da vorgeht. Aber ich habe da jetzt nicht so die Schwierigkeiten gehabt, eigentlich. Also ich weiß auch, dass es seine Schwierigkeiten haben kann, wenn man das zum ersten Mal macht. Aber jetzt so in dem Fall eigentlich nicht, nee.
Du bist Ingenieur, ne, von Haus aus?
Ja, genau.
Da habe ich eine andere Frage. Wie schwer ist es dir gefallen, großzügig zu runden?
Immer noch.
Das ist nicht schlimm. Gewisse Sachen kann man auch auf die dritte Nachkommastelle ausrechnen.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, man merkt das immer auch an den Prüfungsgutachten, wenn ein Ingenieur dran sitzt, ne, dann sind immer die Nachkommastellen länger, definitiv.
Ja, ist doch schön, wenn man was genau ausrechnen kann eigentlich.
Um es dann nachher auf volle Tausender zu runden, ne?
Genau.
Ja, das ist schon, aber solche Sachen wie merkantiler Minderwert und irgendwelche Abschläge, ne, das ist das, was macht das mit so einem Ingenieurskopf?
Was macht das mit so einem Ingenieurskopf? Also, wie gesagt, grundsätzlich, ich mag Sachen auszurechnen.
Ja, aber es gibt ja nun mal auch Sachen, die kann man nicht ausrechnen, ne? Also.
Ja, das stimmt. Das ist ja dann am Ende auch irgendwie Bauchgefühl oder sachverständiges Wissen, was man da quasi mit reinbringt. Es gibt ja beispielsweise auch vom Finanzamt diese Excel-Tabelle für die Kaufpreisaufteilung, die man nutzen kann grundsätzlich. Aber da spiegelt sich ja sehr viel nicht drin wieder, sage ich mal, wo man dann reingehen kann und das ausrechnen kann. Klar kann man am Ende irgendwie was berechnen und da kommt dann erstmal was raus. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es natürlich Feinheiten, sage ich mal, gibt in der Bewertung auch. Die kannst du nicht immer mit einer Formel oder sonst irgendwie darstellen. Das ist dann am Ende so und man muss sich daran gewöhnen. Ja. Und ich glaube, das wird auch später, wenn man mehr Erfahrung sammelt, noch mehr, weil man natürlich noch Sachen besser einschätzen kann, die man als Newcomer, sage ich mal, vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte.
Das war übrigens eins meiner größten Learnings. Ich glaube übrigens, dass hier unsere Vögel gerade richtig loslegen. Also ich glaube, jetzt wird es hier gerade ein bisschen, es tut mir sehr leid. nein, also dieses Runden ist mir auch tatsächlich wahnsinnig schwer gefallen. Und ich komme ja, Patrick, so wie du, aus der Bank, aus einer sehr vertriebsstarken Bank. Ne? Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, Nein zu sagen. Aber ich habe am Anfang wirklich noch alles bis auf die letzten 4, 5 Nachkommastellen irgendwie hergeleitet. Und ich weiß noch, dass Melisa, also aus deinem Büro, dann ganz häufig auf den Finger gehauen hat und gesagt, du kannst den Sachwertfaktor nicht hinten mit 2 Nachkommastellen hinten angeben. Das funktioniert nicht, das glaubt dir keiner. Und das macht ja auch Sinn. Also das musste ich total lernen. Oder zum Beispiel, es gibt in der Literatur eine Ableitungsformel der Beeinflussung von Hochwassergebieten auf den Verkehrswert tatsächlich. Also nicht im Bodenrichtwert, sondern am Ende nochmal in der Anpassung. Und die ist hochkomplex. Und ich kann, wie gesagt, den Einfluss dieses Hochwassergebietes auch mit Besonderheiten, also weiß ich nicht, Hochwasser kommt alle paar Jahre oder wenn es kommt, dann kommt es richtig, kann ich wirklich bis auf die letzten kleinen Nachkommastellen ausrechnen. Das habe ich auch ganz fleißig gemacht und war ganz stolz auf mich. Aber wie realistisch ist denn das? Ja, also das musste ich auch ganz krank lernen und ich bin nicht Ingenieur, wahrlich nicht.
Als Beispiel, Patrick, ich hatte ja gerade auch ein Seminar bei dir, wo du dann ein Immobilienmarktbericht rausgezogen hast. Darf man die Stadt sagen?
Es ist eine deutsche Großstadt.
Genau, wo man gesehen hat einfach, da sind so viele Faktoren drin, die, wo man sagt, wo, dass so eine große Datenmenge kann man gar nicht haben, um das mit Präzision auch wirklich darzustellen, wo man sich dann in klein, sage ich mal, verliert eigentlich schon und eine Scheingenauigkeit ausrechnet, die es gar nicht geben kann. Und ich meine, was ich eigentlich auch im Studium gelernt habe bei mir, es gibt niemals die 100%, also es gibt keine 100% Genauigkeit, das gibt es einfach nicht. Ich bin ja auch Maschinenbauingenieur und da arbeitet man mit Toleranzen und es gibt keine Nulltoleranz, es gibt es einfach in der Welt nicht.
Ja, und ich sag mal, im Hinblick auf diesen Grundstücksmarktbericht ist ja auch schon geil, du hast irgendwie 22 Anpassungsfaktoren und am Ende des Tages hast du eine Genauigkeit von plus minus 17%. Ne? Also, genau. Es ist so, ja, das stimmt. Und das sind aber auch so Herausforderungen. Ne? Also wie viele Leute klammern sich dann an diese Marktdaten? Weil in der Immowert V und in der Immowert A steht ja, wenn man das jetzt mal zusammenfasst, drin, als erstes nimmst du die Daten vom Gutachterausschuss und nur wenn der keine oder keine ordentlichen hat, dann nimmst du andere. So, in der Kurzversion. Jetzt hast du natürlich so einen Grundstücksmarktbericht und du siehst, der ist statistisch irgendwie, sagen wir mal, aus meiner Sicht sehr zweifelhaft mit 36.000 Anpassungsfaktoren. Und dann musst du in dem Gutachten ja erstmal erklären, ja, ich habe einen Grundstücksmarktbericht, ja, aber ich halte den statistisch für schlecht. Also, sorry, aber diese Cojones muss er auch erstmal haben, zu sagen, ne? Ich schreibe da jetzt in mein Gutachten rein, der Gutachterausschuss da hat jetzt statistisch nicht gut gearbeitet. Ja. Und das sind natürlich Punkte, die traut man sich vielleicht später irgendwann ein bisschen mehr als am Anfang. Aber ich finde es gut, diese Dinge von Anfang an zu hinterfragen. Deshalb sage ich das ja auch in einem Seminar ganz am Anfang. Ne? Glaubt nicht immer alles das, was euch so vorgesetzt wird, nur weil es irgendwo steht, dass es auch wirklich gute Qualität hat.
Ja. Ja. Aber das ist, also ich finde, gerade am Anfang wirst du ja so überfahren mit dem Fachthema per se, ja, also dass du überhaupt erstmal verstehst, was ist denn überhaupt ein Sachwertverfahren? Was ist der Unterschied zwischen einem vereinfachten und einem Allgemeinertragswertverfahren? Und dich dann noch darüber Gedanken zu machen, ob dann dieser letzte Puzzlestein, den ich mir mühsam erlernt habe, ob der jetzt auch noch richtig ist, wenn ich schon glücklich bin und einen habe, das ist dann schon, was das braucht, halt auch Zeit. Ja, deswegen finde ich das so toll, dass es dieses Seminar gibt. Das gab es damals noch nicht, als ich die Ausbildung gemacht habe.
Kannst es ja mal belegen.
Werde ich auch tun tatsächlich, ja. Nein, und
kleine Frage an dich, Anne. Hast du letztes Jahr deine Fortbildungsverpflichtung erfüllt?
Selbstverständlich.
Mhm. Aufgrund des Jahreskongresses.
Wobei, nein, tatsächlich war ich musste das tatsächlich in dem Moment doch. Also ich habe sie erfüllt, ja, ich habe das eingereicht,
aber so irgendwo habe ich es nicht gebraucht. Du bist fast jeden Monat auf 2-3 Seminaren als Referent, ne? Und mir geht es jedes Jahr am Ende des Jahres so, dass ich kurz ins Schwitzen komme und nachrechnen muss und ich meine Fortbildungstage. Also von daher ist es ein Tag und der hilft dir beim Erreichen deiner Fortbildungstage.
Wobei, das stimmt ja tatsächlich nicht. Also ich habe ja auch dieses Jahr noch einiges in der Pipeline, auf das ich mich sehr, sehr freue. Tatsächlich, was steuerliche Weitermittlung angeht, die kommt jetzt im Sommer. Kommen dann noch 2-3 Seminare, auf die freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich. Aber ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, sich da bei der Masse an Informationen halt auch immer aktuell zu halten. Das muss man ja auch sagen. Ja, also ich habe ja so viele Kriegsschauplätze.
Und fortzubilden tatsächlich. Ne? Also das ist vielleicht was ich auch jedem mitnehmen kann. Man kann das, also das Angebot ist sehr, sehr groß. Und was wirklich so ein Punkt ist, zu überlegen, wo ist meine Nische? Wo möchte ich mich hinbewegen? Und sich in dem Bereich erstmal gezielt fortzubilden. Also ich unterrichte ja bei Sprengnetter den Immomediator und da habe ich immer mal Kolleginnen und Kollegen drin, ein bisschen Berufsälter, die ich frage, ja, warum suchst du denn das Seminar? Und die sagen, ja, weil ich alles andere schon absolviert habe. Ja. Aber am Anfang wirklich sich seine Nische zu suchen und zu sagen, wo will ich hin? Steuerliche Wertermittlungen, solche Familiensachen, Ehescheidung, Erbstreitigkeiten oder weiß der Deibel was. Dahin zu gehen und zu sagen, okay, und da bilde ich mich jetzt ganz, ganz gezielt vor, das finde ich ist der richtige Ansatz. Christopher, du hast jetzt also die Möglichkeit, dich hier als absoluten Profi in deiner Branche herauszustellen. Was ist deine Nische? Wo willst du hin?
Ich würde es tatsächlich, und da wollte ich eigentlich gerade so ein bisschen einhaken, eigentlich am Anfang weiß man ja noch gar nicht, was einem so richtig Spaß macht. Deswegen, und das ist immer eher mein Ansatz, ich muss eigentlich alles erstmal ausprobieren, um zu sagen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Weil wenn ich von Anfang an sage, ich möchte mich spezialisieren auf diese Richtung und ich merke irgendwie nach 2-3 Jahren, irgendwie macht mir das gar keinen Spaß, dann bin ich 2-3 Jahre den falschen Weg gegangen. Und deswegen verfolge ich eigentlich eher den Ansatz, auch jetzt Thema Restnutzungsdauergutachten, mich damit zu beschäftigen, hey, ich habe da jetzt was auf dem Tisch, ich gucke mir das mal an, macht mir das wirklich Spaß, möchte ich da wirklich reingehen und dann zu entscheiden für mich, möchte ich das? Und so, sage ich mal, hast du von diesem Portfolio an, ich weiß nicht, 10 Arten von Gutachten, sage ich jetzt mal, die du hast, schließt du eins nach dem anderen aus und dann weißt du am Ende, da komme ich raus. Und ich glaube, und das hatte ich ja mit dir auch schon mal besprochen, was mir Spaß macht, ist tatsächlich so Gewerbeimmobilien, was natürlich für den Anfang eigentlich nicht so das Optimale ist, für jemanden, der noch nicht zertifiziert ist und alles. Aber das ist einfach was, wo man sich mit einer Immobilie auseinandersetzt, die halt nicht 0815 ist, die nicht Standard ist und wo man sich wirklich mal hineindenken muss. Und das ist auch wieder, also da komme ich vielleicht auch wieder aus meinem Ingenieurdenken, einfach mich mit einem Problem zu beschäftigen. Da ist jetzt irgendwie so ein Riesenobjekt. Wie gehe ich da überhaupt ran? Und dann dazu eine Lösung zu finden, okay, ich setze das jetzt so und so um und beschäftige mich damit, das macht mir zum Beispiel Spaß. Aber das ist halt, wie gesagt, zum Anfang schwierig, da auch natürlich reinzukommen.
Es sei denn, du suchst ja, wie gesagt, Kollegen und fängst halt da an zu praktizieren. Absolut. Das ist ja aber auch wieder die grundlegende Herausforderung. Ne? Also der, ich sag's immer so schön, der Peter Acher hat ja mal gesagt, habt den Mut und bewertet, wie du eigentlich auch in deinem Post hier bei Sprengner da gesagt hast, habe ich gesehen, bewertet alles, was euch vor die Füße fällt. Das ist richtig und wichtig, aber das geht ja letztendlich in der Praxis nicht immer so einfach. Ne? Also deswegen auch da jemanden an die Seite holen, sei es wie gesagt jemand in der Region oder halt auch überregional, mit dem man sowas abfangen kann oder auch einfach mal volontariatsmäßig mitgehen kann. Ja, wie gesagt, man muss ja auch am Anfang nicht am Fließband Gewerbeimmobiliengutachten schreiben. Es reicht auch mal, wenn man eins mal probiert hat und sagen kann, ich konnte das mal verstehen, wie es letztendlich funktioniert. Ja, das führt uns ganz, ganz, ganz super eigentlich jetzt so in diesen kleinen abschließenden Bereich. Wie gesagt, du hast ja mit deinem ersten Gutachten gleich einen richtigen Brecher mitgenommen. Vielleicht kurz, magst du mal kurz was dazu erzählen? Wir haben ja in einer Folge schon mal, also das Thema nur ganz grob angeschnitten, sind nicht genau auf den Fall eingegangen, sondern da ging es halt um das Thema, was ist denn so bei Gewerbegutachten zu beachten, ja, mal fernab vom Standard Einfamilienhäuschen. Aber vielleicht magst du noch mal kurz was dazu erzählen, wie du das wahrgenommen hast und wie du die Herausforderung gemeistert hast.
Mhm. Gerne. Und zwar war es so, also ich habe ja schon angedeutet, das kam quasi über unseren Steuerberater, der mich dann kontaktiert hat, weil er wusste, okay, es soll irgendwie losgehen bei mir und hat gesagt, hier, ich hätte da was, das ist zwar nicht bei dir in der Region, aber hör es dir einfach mal an. Und der hat mich dann quasi weitervermittelt zum anderen Steuerberater, der hat mir dann ganz grob erzählt, was es ist und das war dann irgendwie auf einmal eine Gewerbeimmobilie mit, ich glaube, 18.000 bis 20.000 Quadratmeter Grundfläche und ich glaube, um die 10.000 Quadratmeter Nutzfläche. Und wo du natürlich erstmal stehst, sagst, oh Gott, nein. habe ich aber nicht gesagt. Habe ich gesagt, ich höre mir das einmal an. Ich habe grundsätzlich gesagt, ich habe ein Netzwerk, da war ich schon CESA-Mitglied. Und habe gesagt, ich nehme das einmal mit. Ich kann es von meiner Zertifizierung her nicht darstellen, aber ich kenne Leute, die das können. Und so bin ich da quasi auch rangegangen und dann habe ich mir erstmal quasi so ein, ich sag mal, 2-3 Tage Zeit erkauft. Und dann habe ich ja quasi den Post bei uns in der Community abgesetzt, habe gesagt, hier, ich habe hier gerade was auf dem Tisch, ich möchte, aus Gründen, die ich gesagt habe, ne, Kunden immer ablehnen, das möchte ich nicht. Wenn das irgendwie darstellbar wäre, würde ich da gerne unterstützen und würde das quasi gerne zusammen mit jemandem machen. Und dann kam ja relativ schnell von euch beiden, ja, kriegen wir irgendwie hin, vielleicht mit Ortsbesichtigung müssen wir mal gucken. Am Ende sind wir ja auch hingefahren und haben uns das angeguckt, was auch einfach utopisch weit weg ist von mir und von dir ja auch. Und Aber so bin ich da hingekommen und einfach, ich glaube, der Vorteil war nicht am Anfang direkt zu sagen, nein, ich kann es nicht abbilden, sondern erstmal zu fragen, hey, lieber Kunde, gib mir 2, 3 Tage, ich gucke, ob ich das abbilden kann und dann gebe ich dir Rückmeldung. Und dann zu wissen, okay, ich kann es und dann mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen, okay, unter den und den Rahmenbedingungen können wir es uns vorstellen.
Finde ich eine super geile Herangehensweise und das ist vielleicht auch meine Empfehlung hier aus dem Podcast so ein bisschen. Überleg dir erstmal, möchtest du selber den Auftrag haben? Ja, bringt der dich weiter? Bringt der dir was? Ist das ein Kunde, mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest? Ja, ist das strategisch sinnvoll? Und wenn du das alles für dich bejaht hast und du dann zu dem Schluss kommst, das kannst du aber nicht selber, dann such dir jemanden, der dir hilft. Es findet sich immer jemand. Aber diese Zweiteiligkeit, erstmal zu sagen, ich check erstmal für mich und gewinne die Zeit und schlaf vielleicht auch mal eine Nacht oder zwei drüber, ob ich das will, das ist besser, als wenn du manchmal so einen Schuss aus dem Bauch machst und dich dann anschließend 2 Nächte lang darüber ärgerst, dass du es gemacht hast.
Absolut.
Ja. Das ist ja auch dann die hohe Kunst, wie gesagt, das zu differenzieren, so wie du am Anfang gesagt hast, wo bringt es mir wirklich was, wo ist es sinnig und wo werde ich vielleicht doch ein bisschen benutzt. Also das ist mir auch tatsächlich am Anfang auch doch das ein oder andere Mal passiert, dass man, ich glaube nicht unbedingt aufgrund der Tatsache, dass ich Anfänger war an dieser Stelle, das haben die ja, das kriegen ja die Kunden jetzt nicht immer mit. Ja, also je nachdem, wie aufmerksam sie wahrscheinlich den Sachverständigen-Websites verfolgen, die off und online gehen. Aber dass man da halt auch ganz klar dann von Anfang an sagt, natürlich würde ich gerne den Umsatz mitnehmen, aber das ist nicht ganz koscher. Vielleicht, ich glaube, das passiert auch recht gut in dieser Branche, gerade auch in diesem gewerblichen Bereich immer mal. Deswegen ist es vollkommen richtig, sich darüber halt Gedanken zu machen und sich dann auch Hilfe zu holen. Ja. Und wir freuen uns ganz sehr, dass wir das mit dir gemeinsam machen durften. Das hast du ja auch ganz großartig begleitet.
Ich mich auch, absolut. Und also ich glaube auch, und um das vielleicht nochmal zu sagen, ich bin super froh, dass ich bei euch gelandet bin, quasi. Und weil ich habe natürlich im Vorwege, auch bevor ich CESA-Mitglied war, bei mir in der Region mal geguckt, was sind da so für Sachverständige, und habe die natürlich angesprochen, angefragt. Aber, und ich glaube, Anne, das hattest du auch in einem deiner LinkedIn-Posts mal geschrieben, wir haben natürlich alle super viel zu tun. Und dann kommt es leider dazu, dass halt jetzt zumindest in meiner Region die Sachverständige abgelehnt haben, ne, so Volontariat und so weiter, mit das können sie kapazitätstechnisch nicht abbilden. Und dann sind wir wieder beim Punkt vom Anfang, wie komme ich denn rein, ohne dass ich dadurch die Erfahrung sammle? Und das ist eigentlich so ein bisschen schade, weil wir verstehen uns alle super gut, die Sachverständigen sind alles super nette Leute, also habe ich bis jetzt wirklich durch die Bank weg eigentlich super nette Menschen kennengelernt, aber dadurch, dass gefühlt keiner Zeit hat, kommt man als Anfänger auch schwierig nur da rein und sammelt Erfahrung.
Vielleicht da nochmal ein kleines Shoutout an diejenigen, die uns hören, die jetzt vielleicht sich nicht als die sachverständigen Newbies verstehen, sondern diejenigen, die auf der Seite sitzen, wo wir ja alle irgendwann mal hinwollen, ja. Falls ihr eine Idee habt, wie man das ganz gut darstellen kann, immer her damit tatsächlich. Ich habe zum Beispiel, das ist auch nochmal eine sehr schöne Geschichte, auf dem DIT ist ja dann immer Donnerstagabend so eine Branchenveranstaltung. Da bin ich tatsächlich angesprochen worden von einem ganz, ganz lieben Kollegen, vom Herrn Esch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie uns jetzt gerade zuhören, aber ich habe mich ganz, ganz so gefreut, Sie getroffen zu haben. Ja, nochmal zu sagen, dass wir scheinbar auch wirklich von Kolleginnen und Kollegen gehört werden, die jetzt nicht Sachverständigenanfänger sind, sondern bereits öffentlich bestellt und vereidigt, lange zertifiziert oder halt einfach lange am Markt dabei sind. Und Sie da draußen, Sie können uns auch wahnsinnig viel weiterhelfen, wenn Sie einfach mal sagen, Mensch, ich habe da eine Idee. Ich habe mich zum Beispiel auch mit der Stefanie Schäfer ganz toll in Berlin unterhalten und habe ihr so ein bisschen erzählt, wo wir hin möchten. Also dieses über CESA hinaus, diese Herausforderung, wie verknüpfe ich denn jetzt auch noch in der Region Leute mit Praxis, ja? Weil wir natürlich mit CESA, bedingt durch die Größe des Gebietes, nicht jeden Praxiseinsatz abfangen können. Das braucht vielleicht auch nicht jeder, aber ganz viele wollen es. Ne? Also ganz viele gehen in die Ausbildung und sagen, ich würde es am liebsten dual machen und würde parallel zu meiner Ausbildung das in der Praxis halt auch mal sehen, ja, ohne mir den Auftrag selbst erkämpfen zu müssen. Und deswegen, falls da die länger gedienten Kolleginnen und Kollegen eine Idee haben, würden wir uns wahnsinnig toll über einen Austausch freuen, weil wir da gerade natürlich auf der Suche nach einer Lösung sind, um den halt auch mit anbieten zu können. Ja? Okay, ihr Lieben, das war eine sehr, sehr schöne Folge. begleitet von sehr viel Vögel. Ich finde, es gibt trotzdem schlimmere Hintergrundgeräusche als Vögel. Schau, oder?
Ja, deswegen, auch so Boxen geben, die das extra simulieren.
Ja, vielleicht ist das gar kein richtiger Vogel, sondern es ist meine Birdbox. meine Wohlfühlbegleitung hier, damit ich mich wohlfühle bei der Podcastaufnahme. Christoph, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich schließe euch. Das haben wir tatsächlich ganz häufig nicht mehr gemacht in den letzten Wochen. Immer mit so einer kleinen Anekdote ab. Jetzt ist natürlich, ich sag mal, unsere Sachverständigenkarriere noch recht kurzweilig, aber vielleicht hast du ja mal was, wo du sagst, okay, wow, damit habe ich nicht gerechnet, das tatsächlich mal so zu sehen, oder es war sehr lustig, das erfahren zu haben.
Ja, also meine Anekdote ist eigentlich unser Gutachten, unser gemeinschaftliches zusammen, wo ich einfach sagen muss, als allerersten Auftrag direkt sowas zu bekommen, ist natürlich der Wahnsinn. Und daran einfach auch wachsen zu können und lernen zu können, das ist einfach unfassbar gut. Von daher, das ist meine Anekdote, die ich, glaube ich, noch in Jahren erzählen werde. Und was war dein erster Auftrag? Dann kann ich immer das bringen quasi.
Eine Industrieanlage.
Ja.
Es ist, glaube ich, immer irgendwas, also meine, gut, das bei dir, das war jetzt halt gleich, wie sagen wir immer so schön, was hat Arndt Odekerk mal gesagt, ne? Du lernst in der Ausbildung, was lernst du fliegen? Weiß ich nicht, Segelflugzeug? Und dann kommst du in die Praxis und musst auf einmal die Boeing steuern und du musstest, was haben wir gesagt, du musstest die Air Force One gleich irgendwo landen lassen. Also, wirklich mal, bei mir war es ja tatsächlich Freilegung, mein erster eigener Auftrag, wo du auch gesagt hast, ja, fantastisch, Bombe, hast du jetzt auch noch nicht so oft gemacht, aber ganz ehrlich, durch an sowas wächst man halt. Und Patrick, vielleicht das als Schlusswort, da würde ich gerne deine Meinung zu wissen, wie sollte man am Anfang halt auch damit umgehen, wenn du danach feststellst, puh, da habe ich echt einen Fehler gemacht, du. Es ist aber jetzt schon runter vom Schreibtisch.
Erstmal gucken, ob es einem auffällt. Also es ist natürlich so, dass es der Vorteil, den ihr jetzt habt, je komplexer der Sachverhalt ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemandem auffällt. Ich hatte gerade eben, vorletzte Woche, habe ich mit meinem lieben, lieben Kollegen Carsten Stanley über ein Gutachten diskutiert und hatte ihm dazu ein Gutachten von mir weitergegeben. Da ging es auch um eine Industrieanlage. Und dann schreibt er mir und sagt, sag mal Patrick, ich verstehe das hier, wie du die Bewirtschaftungskosten berechnet hast, nicht. Dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich das leider dann, sagen wir mal, falsch gemacht. Ich habe nämlich die Bewirtschaftungskosten offensichtlich in der Software in der falschen Spalte eingetragen und dann waren es nicht irgendwie 14 Euro, sondern 14%. Und das ist jetzt aber schon, das Gutachten ist, glaube ich, schon 5 oder 6 Jahre her und war auch zur Vorlage beim Finanzamt. Und er sagt, ey, was machst du denn jetzt damit? Der Verkehrswert ist viel zu niedrig. Habe ich gesagt, naja, ist jetzt irgendwie ewig lange her. Ich ignoriere das einfach. Es ist natürlich so, man muss sagen, wenn du zum Beispiel ein Gerichtsgutachten hast, dann ist es schon sehr häufig, dass die Parteien dich darauf hinweisen, dass du da was falsch gemacht hast. Das ist dann in Ordnung. Dann schreibe ich eben, das tut mir leid, das ist ein Versehen. Und da hat, glaube ich, auch immer jeder Verständnis dafür. Blöd ist halt, wenn du versuchst, dich rauszureden. Also erstmal abwarten, ob es auffällt und Risikoabwägungen machen und dann entweder dazu stehen oder für immer schweigen.
Das ist aber tatsächlich, glaube ich, ich will jetzt hier nicht das pauschalisieren, aber bei ganz, ganz vielen Kollegen so, also ich habe mich auch mit anderen Sachverständigen unterhalten, die einfach sagen, boah, in meinen ersten Jahren, du,
ja,
da habe ich Sachen gebracht, da bin ich froh, dass es...
Du gehst aus dem Seminar raus und gehst gedanklich all deine alten Gutachten durch, wo du denkst, Alter, was hast du denn da gemacht?
Hupala, ja, tatsächlich. Gut, aber ey, ganz ehrlich, Leute, das ist doch schon mal ein sehr tröstliches Wort. Ja, also, dass hier keiner, die der Universalgelehrte ist, der keine Fehler macht, sondern dass wir halt alle noch logischerweise lernen müssen. Ja,
das man ist muss
halt
einfach vielleicht ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich noch loswerden will, glaube ich mal auch sagen. Ich erinnere mich daran, Anne, wie viel Schelte wir bekommen haben für unseren Prozess zur Bewertung von Gemeinbedarfsflächen. Dass es zu einfach sei, dass wir uns das zu easy gemacht haben und so. Und was ihr euch vielleicht da draußen merken wollt, die Leute sind sehr, sehr schnell dabei, an irgendwas rumzunörgeln. wenn man denen dann sagt, okay, dann lass uns kreativ in den Dialog gehen und sagt mir, wie würdet ihr das anders machen, dann kommt nichts. Ja, ich habe ja auch in der GUK, also in der Grundstücksmarkt und Grundstückswert, einen Artikel zum Thema Gemeinbedarfsflächen veröffentlicht. Da wurde ich zweimal darauf angesprochen, dass das ja nicht so der coole Weg ist, wie man Gemeinbedarfsflächen bewerten müsste. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann sagen Sie mir doch, wie mache ich es besser? Also ich lerne ja wirklich gerne dazu. Kommt nichts. Ja. Und das sind genau die Punkte, wo ich sage, nehmt es euch nicht an, wenn die Leute einfach drauf rummotzen, sondern nehmt sie dann in die Pflicht, sagt, okay, was kann ich besser machen? Macht konkrete Verbesserungsvorschläge und dann werdet ihr sehen, dann dünnt sich das Ganze auch schon sehr, sehr schnell aus.
Das, wie gesagt, das war auch mein inspirierendes Gespräch mit Stefanie Schäfer auf dem DIT. Also das war so auf der letzten halben Stunde. Wir waren eigentlich schon am Gehen. Da haben wir uns noch kurz gesehen und haben uns kurz unterhalten. Und die hat auch gesagt, es wird immer jemanden geben, der dran rummeckert. Mhm. Das ist einfach so. Und dann muss man halt auch den Rücken haben zu sagen, seht doch nicht immer nur die Probleme, seid doch Teil der Lösung.
Manche werden ja auch dafür bezahlt, zu meckern.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr tatsächlich. Aber wie gesagt, trotzdem muss ich sagen, man begegnet so vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr, sehr offen sind für neue Dinge. Auch für dieses Format hier, das muss man jetzt auch vielleicht mal noch kurz so sagen. Das ist ja auch eine recht neue Art, dieses ganze Thema Wertermittlung anzugehen. Und ich finde es mega cool, dass es Leute wie dich gibt, Christopher, die Bock drauf haben, die ja auch bereit sind, so ein bisschen diesen alten Charakter so ein bisschen abzuschütteln, ja, und sich hier bei uns hinzusetzen am Pfingstmontag und sich Gott sei Dank nur von Vogelgezwitscher und nicht nur von dem bellenden Hund hebern. Haben wir den noch mal gehört zwischendurch? Ich glaube tatsächlich. Nein. Ah, siehst du, es ist nur Vogelgezwitscher, Freunde, und ich sag's mal so, für diese Hintergrundgeräusche bezahlen andere Leute Geld. Also dann, geht raus in die Welt und bewertet, aber richtig.
Richtig, ja. Toll, Anne, toll. Ja. Jetzt machst du das auch schon noch selbst. Nee, ist okay.
Nein, ich wollte jetzt gerade noch einen Satz hinten ranschieben. Ja, mach das. Ist okay. Auch, weil mir ist verdammt kalt hier.
Am Anfang war der noch heiß, aber gut.
Jetzt lange nicht mehr tatsächlich. Das ist hier dieses, ja, wie gesagt, das ist halt eine tatsächlich vorhandene Ausbaureserve aufgrund der Höhe auch in der BGF zu berücksichtigen. Wir danken euch sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Christopher, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
Danke euch.
Ja, lasst krachen.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.
Euer Immomarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Die Grunderwerbsteuer steht erneut in der Diskussion. Fachleute aus Immobilienwirtschaft und Baurecht fordern eine Reform, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Eine neue Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft zeigt, eine Halbierung der Steuer könnte die Zahl der Baugenehmigungen um bis zu 9% erhöhen. Besonders betroffen sind Erstkäufer, da die Steuer nicht mitfinanziert wird und aus Eigenkapital zu stemmen ist. Ein spürbares Hemmnis, gerade bei Neubauten. Laut Gutachten würde eine Reduzierung die Bundesländer rund 3 Milliarden Euro kosten. Der staatliche Neubau gleicher Wohnungszahlen wäre aber dreimal so teuer. Experten schlagen daher gestaffelte Sätze oder Steuerbefreiungen für Selbstnutzer und junge Käufer vor, nach Vorbildern aus den Niederlanden, Belgien oder Frankreich. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz – wertvoll wachsen.